SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag zum SWR 2 Lesenswert Magazin. Ich bin Alexander Wasner und wir werden jetzt ganz ruhig. Die Schlacht ist geschlagen. Vergessen Sie es jetzt noch, etwas wirklich Großes ändern zu können. Übermorgen ist Weihnachten. Wer jetzt kein Geschenk hat, findet keines mehr. Müde sind die Blicke vom Vorübergehen der Werbeanzeigen. Wir ziehen uns zurück mit Nietzsche und Rilke. Wir lesen Bücher. Lest, das Jahresende ist nah. So haben wir unsere Sendung überschrieben. Und weil es jetzt eh zu spät ist zum Geschenkesuchen, lesen wir Kalendergeschichten mit Johann-Peter Hebel. Wir reden über gefühlte Zuversicht, das neue Buch von Frank Jakubczyk. Und wir hören, was uns Chili Gonzales zu bieten hat. Chili, das ist die optimale Namensmischung aus Chillen, also Ausruhen, und Chili, scharfes Zeug. Der Mann kommt aus Kanada, lebt in Köln und tritt, wenn er auftritt, im Bademantel auf. Gefühlte Zuversicht, so lautet der bereits mystisch anmutende Titel des neuen Erzählbandes von Frank Jakubczyk. Er übersetzt eigentlich meistens Autoren wie Frank Moretti, David Foster Wallace, Sigmund Baumann. Mit 50 Jahren hatte er vor 3 Jahren sein literarisches Debüt. Auch das waren Erzählungen. Das Buch hieß »In der mittleren Ebene«. Es ging um das Leben in der mittleren Karriereebene und also um Fluchtfantasien, Frustrationen, Hoffnungen. Die Form grenzte dabei oft ans Fantastische. Der neue Erzählband von Frank Jakubczyk sucht nach den Momenten, in denen in unserem Kopf die Fantastik entdeckt wird. Lorraine Dalski hat den Band für uns gelesen und sie findet ihn gut.
Es ist kaum möglich, die Vielfalt der 15 Erzählungen in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Frank Jakubczyk erzählt von mysteriösen Vogelschwärmen, vampirischen Überfällen und ungeahnten Parallelwelten, ebenso wie von dem Alltag eines angeödeten Jugendlichen, der weltvergessenen Bücherliebe oder den sinnlichen Freuden der Liebe. Gefühlte Zuversicht ist ein facettenreiches Spiel mit dem Gewöhnlichen und dem Besonderen. Mal tritt das Außergewöhnliche unerwartet in den Alltag, mal wird es zur Normalität und zuweilen ist einfach der Alltag das Bestaunenswerte. Wie unglaublich oder durchschnittlich sich die Handlungsverläufe auch gestalten, die Erzählungen haben eines gemein. Sie sind gänzlich unaufgeregt, ohne langweilig zu sein. Gerade die umfassende Nüchternheit macht den Charme des Buches aus. Da das Setting stets variiert, wirkt der konstant abgeklärte Stil nicht ermüdend. Vielmehr erscheinen die Erzählungen in verschiedenen Nuancen zwischen Tragik und Komik, oft mit kafkaesken Zügen. Was tut man beispielsweise, wenn man eines Tages aufwacht und feststellt, dass die Frau im eigenen Bett eine Unbekannte von erstaunlicher Leibesfülle ist? Und was tut man, wenn zu dieser Fremden obendrauf noch 2 Kinder gehören, deren Vater man sein soll? Mit diesen Problemen sieht sich der Protagonist der Erzählung anderswo konfrontiert, der nach anfänglicher Überforderung seine neue Situation für doch irgendwie lebbar befindet.
Man könnte natürlich verrückt werden vor solchem Geschehen. Man könnte es aber auch lassen. Wo ist schließlich die Beschwerdestelle, die auch nur verstünde, worum es geht? Nüchtern betrachtet, so denkt er, sind wir alle nur Menschen. Dies alles nur Dinge und die Geschehnisse, die sich zwischen uns einstellen, immer nur scheinhaft. Und an einem Ort ist es exakt genauso gut, genauso schlecht, wie an jedem anderen Ort. Es ist nicht sein Leben, so viel ist klar, aber es ist ein Leben mit allen dazugehörigen Ingredienzen.
Annehmbar wird dieses neue Leben erst vor dem Glauben, dass dies nicht das richtige Leben sein könne. Bereits der Titel des Buches, Gefühlte Zuversicht, verweist auf eine Gemeinsamkeit der Figuren. Alle sind unabhängig von den oft widrigen Bedingungen mit ihrem Leben versöhnt oder besitzen zumindest Besänftigungsstrategien, die dem Dasein doch einen Reiz oder Sinn verleihen. Nicht selten entpuppt sich die Zuversicht als Gescheiterte. Die Erzählung Freiheit handelt von der tragikomischen Geschichte Nils Remmlings. Der Angestellte arbeitete sein ganzes Leben lang auf das Ziel hin, mit seiner Freundin Marie auszuwandern und unbekümmert zu altern. Stattliche 837.000 Euro spart er hierfür nach jahrelanger Schufterei. Dummerweise eröffnet Marie ihm, noch bevor er die Geliebte mit dem imposanten Kontoauszug überraschen kann, dass sie ein neues Leben mit ihrem Heilpraktiker beginnen will. Die Pointe in der Misere? Nils hätte ihr einfach zu viel gearbeitet. So tritt der Unglückselige seine Reise nicht nur alleine an, es geschieht ihm auch ein schreckliches Missgeschick, das sich zu einem wahren Horrorszenario ausweitet. Doch selbst im endgültigen Scheitern tröstet ihn der Gedanke, dass hier eine höhere Gerechtigkeit walten müsse. Nicht selten verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fantastischem. Doch nur schwer geht das Geschehen in dem einen oder anderen gänzlich auf. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass im Vordergrund dieser Erzählungen weniger die fantastischen Geschichten als vielmehr ethische oder ästhetische Fragen stehen. Die Figuren bleiben ungreifbar und treten als Akteure eines Gedankenexperiments oder zur Illustration eines Problems auf. Dementsprechend sind sie oft austauschbar und in demonstrative Beliebigkeit gehüllt. Die Erzählung zwischen den Fenstern, in der konventionelle Wahrnehmungs- und Erwartungsmuster thematisiert werden, verdeutlicht dies in zugespitzter Form.
Irgendjemand macht irgendwas. Irgendjemand anders ist dagegen, will nicht, dass es gelingt, will es selber. Ein Konflikt entsteht. Wir fiebern mit irgendjemand. Irgendjemand anders hat fiese, verschlagene Augen, einen bösen Blick, ist schmierig und so weiter. Das Telefon klingelt in die Nacht von irgendjemand weibliches Apartment hinein. Irgendjemand weibliches ist selbstredend bildhübsch.
Es ist nicht nur inhaltlich unverkennbar, dass Jakubczyk ein Autor mit einem ausgeprägten philosophischen Wissen ist. Auch sprachlich schlägt sich sein Hintergrund vereinzelt in Texten wie zur Hochzeit nieder. Etwa wenn Braut und Bräutigam als Impersonatoren archaischer Sozialfiguration bezeichnet werden. Dennoch erhebt sein Band keinen gelehrsamen Zeigefinger und setzt vielmehr auf komische, vor allem ironische Momente. In zur Hochzeit folgt man den bissigen Reflexionen eines Mannes, der sich ausgiebig über die kulturelle Bedeutungsaufladung der Heirat auslässt. Dabei sei diese lediglich ein karnevalesker Akt, eine Fiktion von der ursprünglichen Einheit aller Wesen, die nicht über die eigene Bedeutungslosigkeit hinwegzutäuschen vermag. Streng genommen gäbe es gar keine Hochzeit von sich liebenden Individuen, da das Brautpaar nur als Funktionsträger des kulturellen Rituals agiere.
Die Ichs blieben ganz klein, so wie vorher, nur in Zellophan verpackt, selbst nur Mitbringsel zum Ritual, wie die Blumen, für die Tante Elfi jedes Mal ein Vermögen ausgibt. Jedes Wort hallt aufs markerschütterndste, Gott sei bei uns hafteste wieder, die eigene innere Leere wird ihnen erbarmungswürdig bewusst. Derartige Größe ist ihnen ja noch nie zugewachsen. Und es hätte sie keinen Deut überrascht, wenn der Priester, der Beamte, Gott ist groß, aber der Staat ist auch eine große Sache, jetzt ein Lamm geschlachtet, einen feindlichen Busfahrer geköpft und ihnen im roten Talar die blutigen Stücke überreicht hätte. Doch leider geschah das nicht.
Der Erzählband hält nicht nur überraschende Wendungen bereit, zuweilen stellt sich sogar die Frage, wer überhaupt Sprecher des Geschehens ist. In allen Erzählungen ist Vorsicht geboten, denn die Perspektiven wechseln virtuos, die Erzähler sind unzuverlässig und halten einige Stolpersteine parat. In das plötzliche Ende der 70er Jahre wird der Protagonist von der Gegenwart übermannt.
Etwas hatte sich geändert. Er traute den Dingen nicht mehr, die er sah. Je vertrauter, desto merkwürdiger. Es begleitete ihn regelrecht ein nagender Zweifel, eine merkwürdige Beimischung seines bis dahin grundlos zuversichtlichen Gefühls.
Dies könnte gleichsam das Motto der Lektüre sein. Voreilige Interpretationen laufen ins Leere, wiederholtes Lesen lohnt sich. Denn die Erzählungen besitzen ein ungeheures Irritationspotenzial. In gefühlte Zuversicht verbindet Jakubczyk Freude an der Form mit scharfsinnigen Gesellschaftsbeobachtungen. Dies macht den Band zu einer gleichsam gehaltvollen wie erfrischenden Lektüre.
Gefühlte Zuversicht, so heißt der Erzählungsband von Frank Jakubczyk, ein ganz kleines Buch, erschienen in der Edition Surkamp. Es kostet 10 Euro und circa 3 Stunden. Chili Gonzales spielt jetzt Chico.
Thank you.
Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. Johann Peter Hebel, Sie werden es nicht glauben, er existiert auch außerhalb des Deutschunterrichts und des germanistischen Seminars. Er lebte von 1760 bis 1826, also rund um die Turbulenzen der amerikanischen Unabhängigkeit, der Französischen Revolution, irgendwo zwischen Barock und Romantik, ein Zeitgenosse Goethes. Bekannt wurde er als Verfasser der ersten alemannischen Mundartgedichte und natürlich mit den Kalendergeschichten im Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. Nun hat der Waldstein Verlag Hebels sämtliche Werke in 6 Bänden herausgebracht. Kein Jubiläum ist der Anlass, er hat es einfach so getan. Oder treffender, er hat eine Werkausgabe herausgebracht, weil Hebel sie mehr als verdient hat. Die Herausgeber, das sind Jan Knopf, Franz Littmann und Hans-Georg Schmidt-Bergmann unter Mitarbeit von Esther Stern. Und was uns diese 6 Bände heute noch erzählen, das sagt uns jetzt Gerwig Epkes.
6 Bände, Johann Peter Hebel, sämtliche Werke sind ein Schatz. Als öffne Johann Peter Hebel mit dieser Leseausgabe sein Inneres. Erzähle, was ihn interessierte und wie er zu seinen berühmten Kalendergeschichten kam. Eine Quellenoffenlegung, die enorm ist. Von 1803 bis 1819 schrieb er die Kalendergeschichten. Und dass das allseits bekannte Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes 1811 als Best-of erschienen, Hebels persönliche Auswahl aus den bis dahin veröffentlichten Texten ist, erfahren wir auch. Hebels Verleger Kotter stieß die Idee zum Buch an. Hebel schrieb die Erzählungen etwas um, entfernte aus manchen die lokalen Bezüge und machte sie so allgemeiner. Die 2000er-Auflage, größer waren Goethes Auflagen bei Kotter auch nicht, verkaufte sich wider Erwarten nicht gut. Im Gegensatz zu Hebels Kalender, die zwischen 24.000 bis 50.000 Auflage schwankten. Sie erreichten damit 100.000 Leser und Hörer, denn es war damals Tradition, Texte im Kreis mehrerer Personen vorzulesen. 1808 übernahm Hebel die Gesamtredaktion und führte den bis dahin bekannten badischen Landeskalender unter dem neuen Titel »Der rheinländische Hausfreund« weiter. Das Lesen Hebels Exzerpthefte im 2. Band der neuesten Werkausgabe ist eine Fundgrube seiner Interessen und des Verlaufs seiner Bildungsaneignung. Seine Beschäftigung mit der Geometrie, sein selbstverständlicher Umgang mit der lateinischen Sprache und viele mehr. Mit den am Ende des Bandes anschließenden Almanach, dem Wörterbuch des Belchismus und dem Gedicht Ekstase mit den hilfreichen Kommentierungen zeigen nicht nur die Zusammenhänge zwischen den 3 Texten, sondern gemeinsam mit den in den Exzerptheften vorangestellten Gedankengängen, Schlussfolgerungen, Fantasien und Visionen wird deutlich, woraus sich die dichterischen Umsetzungen Hebels speisten. Wenn man zum Beispiel weiß, dass damals, 1791, das Besteigen des Bällchen im Schwarzwald nicht nur eine eher ungewohnte körperliche Anstrengung war, sondern in Kombination mit dem Naturerlebnis gleichsam religiöse Gefühle auslöste, dann muten Zeilen aus dem Gedicht Ekstase nicht schwärmerisch übertrieben an, sondern nachvollziehbar ehrfürchtig. Kein Wort der Sprache sagt's. Kein Bild des Lebens malt's. Das fühlt der Sterblichen keiner nach. Fühlt nie das verlorene Schattengefühl der Wonne mir nach. Band 5 und 6 präsentieren die Briefe von 1784 bis 1826. Briefe anderer zu lesen hat immer etwas Voyeuristisches. Interessanterweise stellen sich hier keine Schamgefühle ein, kein schlechtes Gewissen, in Intimes einzudringen, obwohl Hebels Gedankengänge und Seelenlagen offen liegen. Möglicherweise, weil es kein Briefwechsel ist, sondern ausschließlich Briefe von Johann Peter Hebel an Adressaten. Möglicherweise auch, weil es keine schwärmerischen Briefe an von ihm verehrte Frauen wie Gustave Fecht und an die Schauspielerin Henriette Händel-Schütz sind. Übrigens, verheiratet war Johann Peter Hebel nie. Für mich ist der interessanteste Band der Werkausgabe der 4. Nicht nur, weil er die 560 Bücher in Hebels Bibliothek auflistet, die theologische Themen, Erbauungsbücher und Predigten enthielt, sondern auch Bücher über philologische Themen, viele davon auf Griechisch und Latein, Bücher über Geographie, Geschichte und Mythologie, Philosophie, Naturgeschichte, Physik, Chemie, sowohl medizinische Schriften als auch mathematische und juristische, über Kunst und Theater, Zeitschriften, nicht zu vergessen das damals übliche Herbarium und die Mineraliensammlung, viele Landkarten. Auf ihnen machte Hebel seine Reisen, denn er selbst bewegte sich vorzugsweise im Raum zwischen Basel und Karlsruhe. Mit einer Ausnahme in jungen Jahren als Hofmeister, eine Schweizreise und einigen Dienstreisen. Sonst also zwischen Basel und Karlsruhe, wie er es von klein auf gewohnt war. Während der warmen Jahreszeit in Basel, wo er am 10. Mai 1760 geboren wurde, und im Winter in Hausen im Wiesental, Heimatdorf seiner Mutter. Als er 13 Jahre war, begleitete er seine erkrankte Mutter auf dem Heimweg von Basel nach Hausen. Während dieses Weges starb seine Mutter zwischen Brombach und Steinen. Hebel starb auf einer Dienstreise am 22. September 1826 in Schwetzingen, wo sich auch sein Grab befindet. Wie sich manchmal Ereignisse gleichen. Und wo nicht zufällig erklärt in Hebels bekanntestem Gedicht die Vergänglichkeit mit dem Untertitel »Gespräch auf der Straße nach Basel zwischen Steinen und Brombach in der Nacht« der Großvater seinem Enkel »Sterben und Vergehen« auf genau dem Weg, auf dem seine Mutter starb. Das Gedicht erschien 1803 zum ersten Mal. Da war Johann Peter Hebel 43 Jahre. Den vierten Band halte ich für den interessantesten, weil er eindrücklich Hebels Selbstständigkeit im Denken zeigt. 1787 schreibt er, Zitat, dass er für möglich hielt, dass die Erde ewig fortdauern werde. Zitat Ende. Es sei, Zitat, alles nur Wechsel, neues Leben aus dem Tod, Abgang hier, Zufluss dort. Jetzt könne er sich nichts anderes mehr denken, als dass sie mit der Zeit nicht mehr das Nämliche sei. Und wenn es wahr ist, was einige Kosmologen gegen den Widerspruch anderer behaupten, dass sie nach und nach immer eine engere Bahn um die Sonne beschreibe, einst wird sie alt und lebenssatt in den mütterlichen Schoß der Sonne zurückkehren, sich wieder auflösen, sich neu und anders zusammensetzen, das heißt Teile zu anderen Kompositionen hergeben, Teile von anderen Destruktionen empfangen. Unterdessen wird ein neuer, ihr ähnlicher oder unähnlicher Körper auf gleiche Weise entstehen, ihren Platz einnehmen, damit überall, wie im Kleinen, so im Großen, wie im Raum, so in der Zeit Abwechslung und Mannigfaltigkeit herrsche. Zitat Ende. Also auf ein Neues möchte man rufen, ohne die biblische Schöpfungsgeschichte bemühen zu müssen und zu glauben, dass Engel uns auf Händen tragen und Teufel zum Bösen verführen. Das, Zitat, zu hoffen und zu fürchten, wäre vorläufig so töricht, als sich auf eine kräftigere Arzneipflanze, die im sonnennahen Merkur gedeiht, zu verlassen. So hypochondrisch, als von einem giftigen Molch im fernkreisenden Saturn sich bang werden zu lassen. Wir Erdenkinder sind einer des anderen Engel, einer des anderen Teufel, mancher sein eigener. Zitat Ende. Da war Hebel 27 Jahre und Jean-Paul Sartre lässt in seinem Theaterstück »Geschlossene Gesellschaft« sagen, die Hölle, das sind die anderen, allerdings rund 160 Jahre später. Alle Texte zwischen 1787 bis in Hebels Todesjahr 1826 in diesem vierten Band haben die Herausgeber Jan Knopf, Franz Littmann und Hans-Georg Schmidt-Bergmann unter Mitarbeit von Esther Stern in chronologischer Folge herausgegeben. Kaum etwas ist spannender, als hier Johann Peter Hebels intellektuelle Beschäftigungen bis hin zu Träumen zu lesen. Welch eine Neugier, welch eine Toleranz gegenüber Andersgläubigen. So nannte Theodor W. Adorno Hebels Sendschreiben »Die Juden« eines, Zitat, der schönsten Prosastücke zur Verteidigung der Juden, das deutsch geschrieben wurde. Zitat Ende. Die alemannischen Gedichte waren in Mundart geschrieben, um von gleich zu gleich mit den Lesern zu sprechen, nicht von oben herab eine Ordnung aufzudrücken. Darum ging es dem Theologen, Lehrer und ersten Prälat der Badischen Landeskirche und Mitglied der ersten Kammer der Ständeversammlung eben nicht. Hebel ging es um Anleitung zur selbstständigen Entscheidung, von Fall zu Fall in immer neuen Situationen. Das heißt, nicht immer Recht haben wollen, Kompromissfähigkeit. Darauf gründet das Werk Johann Peter Hebels, was sich in den 6 Bänden trefflich darstellt. Deshalb empfahl Kurt Tucholsky zu Recht den Hebel als Reinigungsbad der Seele. Mal nicht daran gedacht, wie sehr Goethe Hebel schätzte und kennenlernte, als er in Karlsruhe zu tun hatte. Oder Walter Benjamin, der Hebels Werke als eines der lautesten Prosawerke der deutschen Literatur bezeichnete. Diese Inhalte zu lesen oder wiederzulesen oder neu zu entdecken, auch einige bisher nicht veröffentlichte Texte, dieses anregende Vergnügen sollte nicht versäumt werden. Ein sinnliches Vergnügen ist es auch, die ästhetische Aufmachung der 6 Bände in Händen zu halten. Dieses verführerische, himmelblaue Leinen mit dem schneeweißen Schnitt, das allein lässt den Horizont erahnen und weckt Sehnsucht.
Sämtliche Werke von Johann Peter Hebel, außerordentlich geeignet, um die Traumata des Deutschunterrichts zu verarbeiten. Für uns sind das die SWR2 Bücher der Woche. Sie sind im Waldstein Verlag erschienen und kosten zusammen 69 Euro. Und wir spielen jetzt Present Tense von Chili Gonzales. Bei Sekunde 50 höre ich immer, wir steigern das Bruttosozialprodukt, aber hören Sie mal selbst. Thank you. Ach so, da war noch was. Das hätten wir fast vergessen. Einen richtigen Schmöker hat Gerwig Epkes uns auch noch unbedingt empfehlen wollen. Hören Sie doch mal, es geht um Donaupiraten.
Erwin Ries ist ein österreichischer politischer Romancier, Storyerzähler, Hörspiel, Drehbuch- und Theaterautor. Er beobachtet aufmerksam die europäische Entwicklung. Deshalb beginnen fast alle seine Romane mit einer Analyse der politischen Situation, die sein Privatermittler Herr Groll anstellt, der wie Erwin Ries Rollstuhlfahrer ist und sich vordringlich mit der Situation Behinderter befasst. Seine Analysen schickt er an den Ständigen Ausschuss zur Klärung sämtlicher Welträtsel, welcher beim Binderhorigen in Wien-Floridsdorf in Permanenz tagt. Eine schöne, selbstironische Charakterisierung österreichischer Mentalität. Aber was bei diesem Ausschuss ankommt, hat es in sich und zerstört die Horigen-Idylle. So wie die Romane um Herrn Groll ebenfalls jeden Ansatz des Glaubens an Anständigkeit in Politik zerstören. Immer wieder überrascht Erwin Ries alias Herr Groll mit detaillierten Recherchen. Viele davon sind für jeden frei in Zeitungen zugänglich. Erwin Ries denkt oder fantasiert sie nur etwas weiter und trifft die Entwicklung. Ries schreibt mit seinen inzwischen 8 Herr Groll-Romanen und bisher 15 Theaterstücken, die alle gespielt wurden, unter anderem in New York, London, Zürich, vom Klagenfurter Ensemble und Wiener Volkstheater, gegen das Nachlassen im Kampf um Demokratie, um Menschenwürde. Ries will keine Gleichgültigkeit. Gerade deshalb sind seine Romane vielschichtig. Die Fülle an historischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Fakten verbindet er in seinen Romanen prominent, sodass ja nicht der Gedanke aufkommen kann, es sei doch nur ein gekonnt, womöglich übertreibender Roman. Herr Groll und die Donaupiraten erzählt von der Behandlung Behinderter in Ungarn und EU-Zuschüssen, die gutgläubig gewährt und konterkariert werden. Deshalb versucht eine Gruppe Behinderter zu fliehen nach Afrika. Die Flucht soll vereitelt werden. In Österreich ist es das Stieglerhaus, wo die Entscheidung fällt, dass die Flucht fortgesetzt werden kann. Das Stieglerhaus gibt es übrigens tatsächlich. Der Roman Herr Groll und die Donaupiraten ist der Roman über das gegenwärtige gesellschaftliche Europa.
Das Buch von Erwin Ries, Herr Groll und die Donaupiraten, ist im Otto Müller Verlag erschienen und kostet 23 Euro. Wir haben uns beim SWR 2 Lesenswertmagazin jetzt mal auf die Spur eines Buches gemacht, das schon vor Wochen in den Schlagzeilen war. Mit der Wut einer Mutter. Die Geschichte der afrikanischen Irene Brockovich. Es geht also um eine Frau, die Ungerechtigkeit nicht hinnehmen will und die sich im Kampf geschickter anstellt als Michael Kohlhaas. Das ist die Geschichte von Irene Brockovich. Es geht um die kenianische Umweltaktivistin Phyllis Omido. Die hatte in Kenia erfolgreich gegen eine Recyclinganlage für Altbatterien gekämpft. Viele Menschen in einem benachbarten Slum sind gestorben, ihr eigener Sohn wurde schwer krank. Phyllis Omido aber ließ nicht locker und hat gegen die Betreiber geklagt, gekämpft und gewonnen. Und anschließend ein Buch geschrieben, gemeinsam mit der deutschen Journalistin Andrea Hoffmann. Und als unsere Reporterin Marion Bartzen wegen Recherchen nach Kenia fuhr, haben wir gesagt, dann schau mal bei Phyllis Omido vorbei, wie es ihr ergangen ist nach dem Buch.
Welcome. Thank you for coming. Inside?
Ankunft bei Phyllis Omido, ziemlich genau zwischen Mombasa und der Kleinstadt Kilifi. In Narani, einem Ort mit weit verstreut liegenden einfachen Häusern und Hütten, hat Umido ihr Büro. Das kleine, einstöckige Gebäude ist abgeschirmt durch einen meterhohen Metallzaun und mit Kameras gesichert. Hier ist Umidos Center for Justice Governance and Environmental Action, das Zentrum für eine gerechte Regierungsführung und Umweltaktion. 5 Mitarbeiter hat sie. Sie selbst wohnt in der Nähe. Wo genau, wissen nur wenige. Denn Phyllis Umido lebt gefährlich. Auch jetzt, Jahre nachdem sie mit dem Kampf gegen das tödliche Batterierecycling begonnen hat. Als ich damit anfing, wusste ich gar nicht, dass ich mich für die Umwelt einsetze. Ich habe mich nur einfach gegen etwas gestellt, von dem ich wusste, dass es falsch ist. Und dann wurde ich angegriffen, geschlagen, eingesperrt. So geht das auch anderen Aktivisten. Sie sehen etwas, klagen das an und merken gar nicht, dass sie, weil sie den Profit von irgendjemandem bedrohen, jederzeit eingesperrt werden können. Wir unterstützen sie. Wir schauen, dass sie sicher sind, sodass sie nicht meine Erfahrung noch einmal machen müssen. Umido spricht selbstbewusst. Die 41-Jährige ist groß und üppig. Sie trägt ein buntes, knöchellanges Baumwollkleid im afrikanischen Stil. Am Arm glänzt eine breite Silberspange. Schwere Halsketten klirren, wenn sie in Erinnerung an die Dreistigkeit von Behörden, korrupte Politiker und rücksichtslose Fabrikbesitzer die dunklen Locken schüttelt. Das Gesetz in Kenia erlaubt nicht, was sie gemacht haben. Aber weil sie mit sehr mächtigen Politikern in Mombasa unter einer Decke steckten, konnten sie das Gesetz über Korruption umgehen. Und so bekamen sie die Lizenzen, um diese Arbeit zu machen. 2009 hatte sie in einer von 2 indischen Unternehmern gegründeten Fabrik als Assistentin angefangen und ihren kleinen Sohn mit zur Arbeit genommen. In der Fabrik wurde aus den Batterien von vorwiegend aus Deutschland importierten Gebrauchtwagen das Blei geschmolzen. Ein hochgiftiger Prozess, bei dem das flüssige Metall und Chemikalien freigesetzt wurden, die die Arbeiter und die Bewohner des angrenzenden Slums verseuchten. Viele dort starben, unzählige Babys wurden mit Anomalien geboren. Umido organisierte den Widerstand, blockierte mit den Slumbewohnern die zentrale Straße nach Mombasa, besetzte die Umweltbehörde, reichte beim Parlament Petitionen ein und hätte damit fast mit ihrem Leben bezahlt. Unbekannte verfolgten sie in ihrem Auto und drängten sie von der Straße. Irgendwer setzte einen riesigen afrikanischen Wildhund in ihre Wohnung. Ausländische Hilfsorganisationen, sagt Phyllis Umido, hätten sie gerettet. Auch als sie mit anderen unter Falschanklage im Gefängnis saß.
I saw Human Rights Watch.
Human Rights Watch. Sie schickten einen Beobachter zu unserer Gerichtsverhandlung. Frontline Defenders haben die Kaution bezahlt und einen Rechtsanwalt für uns engagiert. Viele ausländische Organisationen haben ihre Stimme für uns erhoben und ich glaube, deshalb bin ich überhaupt noch am Leben.
Why I'm alive today.
Sie wurde weltweit bekannt. Die amerikanische Goldman-Stiftung zeichnete sie mit einem hochdotierten Umweltpreis aus. 150.000 US-Dollar. Damit gründete sie ihre Organisation und finanziert die Prozesse für die Bleischmelzeopfer. Und sie schrieb mit der Journalistin Andrea Hoffmann dieses Buch. Es ist bisher nur in Deutschland erschienen. Im Augenblick sucht Phyllis Umido einen Verlag in ihrem Heimatland Kenia. Natürlich arbeitet sie weiter gegen das illegale Batterierecycling. Nachdem wir es geschafft hatten, dass diese Fabrik geschlossen wurde, haben wir nach weiteren Fabriken dieser Art gefahndet und 17 davon in ganz Kenia identifiziert. Sie waren alle in sehr armen Gebieten direkt bei Slums angesiedelt und deren Bewohner waren dem giftigen Blei ausgesetzt. Wir haben die Regierung gezwungen, alle 17 Fabriken zu schließen. Es ist immer das gleiche Prinzip, sagt Umido. Die Fabriken eröffneten nahe von Slums, weil die Menschen dort jede Arbeit annehmen und nicht nach Arbeits- und Umweltschutz fragen. Politiker würden von den Unternehmen geschmiert. So war das auch in der von ihr zuerst bekämpften Fabrik. Der korrupte Politiker blieb unbeschadet und ist weiter politisch aktiv. Bei der letzten Wahl allerdings ohne Erfolg. Phyllis Omido muss lachen, wenn sie daran denkt.
Thankfully.
Gott sei Dank bekam er dieses Mal nicht genug Stimmen. Er wollte Gouverneur von Mombasa werden. Ja, tatsächlich, also machte er Wahlkampf hier. Gott sei Dank haben die Leute ihn nicht gewählt. Er scheiterte.
He failed.
Sie gewann. Alle Anklagen gegen sie mussten zurückgenommen werden. Und dann zog sie selbst vor Gericht. Omido hat die kenianische Regierung auf Schadenersatz für die bleiverseuchten Menschen verklagt und fordert die ungeheure Summe von 3 Milliarden Kenia-Schilling, umgerechnet etwa 30 Millionen Euro. Das wäre auch für sie selbst wichtig, denn ihr eigener Sohn, der heute 13-jährige King, wurde durch das freigesetzte Blei vergiftet und schwer krank. Unzählige Male war er im Krankenhaus. Wirklich gesund wird er nie wieder werden.
Lead poisoning, it's a life.
Eine Bleivergiftung ist eine lebenslange Krankheit. Mit den Folgen kämpft man immer. Der Körper kann das Blei loswerden, bleibt aber betroffen. Der IQ zum Beispiel ist geringer und die inneren Organe sind angegriffen. Er muss für den Rest seines Lebens damit zurechtkommen.
For the rest of their life.
Das Buch von Phyllis Omido, Mit der Wut einer Mutter, die Geschichte der afrikanischen Irene Brockovich, ist übrigens im Europa Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Vor ein paar Tagen war Hans-Josef Orthal zu Gast im Mainzer Staatstheater. 1,5 Stunden haben wir uns im vollbesetzten kleinen Haus unterhalten. Hans-Josef Orthal ist im Westerwald aufgewachsen, er lebte lange in Mainz und er wohnt seit 30 Jahren in Stuttgart. Aber sein Herz gehört Italien, speziell Venedig, und es gehört Ernest Hemingway. Orthals neues Buch heißt »Der von den Löwen träumte« und es erzählt von Ernest Hemingways Besuch in Venedig. Der Sinn war, er wollte eine Schreibkrise loswerden. Aber seine Ankunft war spektakulär und die erzählte Orthal uns, wie Hemingway mit einem sehr schicken amerikanischen Wagen in Venedig einfuhr.
Er wollte ja erstmal gar nicht dieses Ziel ansteuern. Es war die Idee seiner Frau, die er nun erlebte, dass er nicht mehr schrieb. Und die Idee seiner Frau war, wir müssen nun an einen Ort gehen, wo du wieder lernst zu schreiben, wo die Ruhe groß ist und wo wir einfach Menschen um dich herum haben, die dich lieben und die mit dir zurechtkommen, was bei ihm ja nicht leicht war. Und dann hatte man sich für Venedig entschieden. Und das Rührende war, dass man dann, die wohnten ja in Kuba, auf einem großen Landsitz, den Hemingway in Kuba angelegt hatte und wo er seine Gesellschaft und seine Bedienten hatte. Und dann mussten die immer Teile von Kuba mit herüberbringen nach Venedig, ja. Unter anderem seinen Wagen, der fuhr einen fantastischen Puke, einen großen, herrliches Auto, blau mit roten Ledersitzen. Und er sagte, er könne nicht nach Italien ohne diesen Wagen. Nicht?
Also Venedig-Ungarn.
Vor allem in Venedig war es natürlich ein blöder Gedanke, ja, diesen Wagen mitzunehmen. Aber die steuerten dann, die kamen natürlich nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem großen Schiff über den Atlantik. Und auf dem Schiff war dann der Puke untergebracht. Ja. Und das ist so typisch, weil natürlich das ein wahnsinniger Angeberschlitten ist, ne, der zu seiner Macho-Seligkeit passt, ne, die er ja ohne Zweifel hatte. Also dann und wann hatte, nicht immer. Nicht? Das muss man auch mal stark unterscheiden. Es ist eine große Sensibilität in diesem Menschen gewesen. Und dieses Auto stand nun aber sowieso demonstrativ wie eine Monstranz. Die konnte man nicht irgendwo unterbringen, stand die auf dem Vorderdeck. Ja? Und der Kapitän musste dauernd auf dieses Ding schauen und hatte diesen Gast dauernd vor Augen. Und wenn er zu viel getrunken hatte, der Gast oder der Kapitän zusammen, schlugen die sich. Ja? Und das Schlagen verlief immer über das Thema, ist der Pjuk ein Wagen, den man fahren darf oder nicht? Und sollte man nicht bescheidener werden? Und dann landete man in Frankreich und dann wurde ein Chauffeur gesucht, der den Pjuk jetzt fuhr, weil Hemingway sollte den Wagen nicht fahren, da er in der Hälfte des Tages oft sturzbetrunken war. Und so hatte seine Frau einen Chauffeur organisiert, einen ganz feinen Italiener, der auch die entsprechenden Pullover trug. Das war alles vorgeschrieben, dunkelrot musste der sein wie die Sitze, damit er quasi eine Inkarnation des Pjuk wurde und sich nicht abhob und keine eigene Gestalt bekam. Also durch einen wunderbaren Gedanken. Und dann fuhren die durch ganz Frankreich, erst an die Südküste Frankreichs, wo es Hemingway überhaupt nicht gefiel, dann im Mittelmeer, ja, wunderschöne Küste. Er mochte das aber alles nicht und dann steuerte man eben Genua und dann später Venedig an und dort ging es dann über die Brücke, nicht? Die wunderbare SS1, Brücke, und ja. Dann war Stopp, ja. Dann landete man an den Garagen und da musste der Wagen untergebracht werden. Der Chauffeur musste beseitigt werden. Der hatte ja jetzt in Venedig eigentlich nichts mehr verloren. Und die landeten dort und es ist so ein schöner Moment, mit einem Pjuk in Venedig ankommen und dann muss man das den Wagen stoppen und ihn in die oberste Etage einer Riesengarage fahren, wo er dann Monate stehen wird, ja, und dauernd bewacht werden muss, weil natürlich alle mal drin sitzen wollen.
Was für eine schöne Geschichte.
Ja, ist eine schöne Geschichte. Man könnte auch einen Pjuk-Roman schreiben.
Hans-Josef Orthal, der von den Löwen träumte. Das Buch ist bei Luchterhand erschienen und kostet 22 Euro. Und das ganze Gespräch mit einem extrem gut aufgelegten Hans-Josef Orthal können Sie unter swr2.de/lesenswert im Internet finden. Hören Sie mal rein. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin und Chili Gonzales. Mit dem Buchstaben R beginnen alle Romane und auch der neue Erzählband der 1947 geborenen Claire Beyer, die heute in Markgröningen lebt. Warum das so ist, verrät die Autorin bis jetzt nicht. Ein bisschen verspielt und von derselben Lust am Detail wie ihre Buchtitel ist auch Claire Beyers Erzählen. Gleich mit ihrem ersten Roman, Rauken, mit dem sie im Jahr 2000 bei der Frankfurter Verlagsanstalt relativ spät debütierte, landete die Autorin einen beachtlichen Erfolg. Seitdem erschienen weitere Romane und die hießen, wie gesagt mit R, Remis im Jahr 2006, Rohlinge im Jahr 2009 und Refugium im Jahr 2012 sowie der Erzählungsband Rosenhain, 6 Geschichten von 5 Sinnen im Jahr 2004. In Revanche durchstreift Claire Bayer episodisch 100 Jahre einer Familiengeschichte. Im Mittelpunkt steht Tobias Risto, der dritte von drei Söhnen eines erfolgreichen Unternehmers, der sich schwer tut im Leben. Beruf, Liebe, nichts will ihm so recht glücken. Im Aufdecken einiger Familiengeheimnisse gelingt ihm jedoch eine relative Emanzipation von den Hypotheken vergangener Zeiten.
Wer Claire Bayers Roman Revanche zur Hand nimmt, schaue sich zunächst das Motto genauer an. Die Autorin zitiert Verse aus dem Werk des schwedischen Lyrikers Thomas Tranströmer, der 2011 den Nobelpreis erhielt. Tranströmer schreibt: Aber der Schreiber ist halbwegs in seinem Bild und er bewegt sich darin zugleich als Maulwurf und als Adler. Blind wie ein Maulwurf, aber dennoch alles aus der Vogelperspektive des Adlers wahrnehmend, ist nicht paradox, was mit diesem Zitat ausgesagt wird? Das Motto für Revanche ist gut gewählt, denn Claire Bayer bewegt sich einerseits intuitiv, wie sich ein Maulwurf durchs dunkle Erdreich bewegt, und überblickt gleichzeitig adlerartig das Ganze. Ziel ist es, die Geschichte ihres Protagonisten Tobias Risto zu entfalten. Dafür geht der Roman zunächst in der Geschichte weit zurück in den Ersten Weltkrieg, wo sich Tobias Ristos Großvater, der Rittmeister August Risto, an der Front in die französische Tagelöhnerin Simon verliebt. Die beiden leben ihre den Kriegszustand der Länder ignorierende Liebe zunächst ungehemmt aus, bis sie von einem Unteroffizier entdeckt werden.
Eine Hand aufs Herz, ein Streicheln über die Wangen, eine lange Umarmung. Ihre Lippen berühren, ihre Haare, ihren Schoß, ihre geschlossenen Lider küssen. Mon amour, mon amour. So brachten wir uns Worte bei, lachten über die Aussprache des anderen, bis wir vom rotbärtigen Unteroffizier entdeckt wurden. Sein Blick verhieß nichts Gutes.
Dass eine deutsch-französische Liebe zu Zeiten des Ersten Weltkriegs eine höchst gefährliche Angelegenheit ist, versteht sich quasi von selbst. Der Rittmeister August Risto sorgt dafür, dass Simon fliehen kann. Er selbst landet schwer verletzt in einem Lazarett, überlebt zwar den Krieg, sieht die Geliebte aber später niemals wieder. Seine Erlebnisse hat er protokolliert und August Ristos Geschichte schlummert in der Versenkung, bis sein Enkel Tobias die Aufzeichnungen des Großvaters findet. Dabei wollte Tobias eigentlich etwas anderes herausfinden, nämlich, was es mit dem Tod seiner Mutter auf sich hat. Warum sein Onkel Fritz auf Madeira verschollen, ob Fritz womöglich sein Vater ist. Doch nicht nur die entdeckten Aufzeichnungen des Großvaters ändern manches an seiner Sicht auf die Dinge. Während seiner Reisevorbereitungen nach Madeira lernt Tobias Lea Berner kennen und verliebt sich in sie. Die beiden werden ein Paar, bis Lea sich zu Tobias Entsetzen mit seinem Vater zusammentut, dem erfolgreichen alten Unternehmer. Eine weitere, anders geartete Mesalliance nimmt ihren Lauf.
Tobias sah auf der Höhe der Ausfahrt des Krankenhausparkdecks seinen Vater, den Alten im Gespräch mit Lea, vertraut wie nur ein Paar es sein kann. Eine Umarmung folgte, ein Kuss. Risto war zu verwirrt, um sofort auszusteigen und auf die beiden zuzugehen. Er zwang sich unter größter Anstrengung zu gemäßigter Fahrt bis zum Terrassenhaus. Dort angekommen, war er noch immer nicht bei sich.
Es ist nicht das erste Mal, dass Tobias' Vater seinen Sohn brutal übervorteilt. Auch mit dem mütterlichen Erbe hat der alte Risto seinen jüngsten Sohn hintergangen und den beiden älteren Brüdern, die von einer anderen Frau stammen, viel von seiner Macht und den größeren Teil seines Erbes zugeschanzt. Tobias erinnert sich daran, wie er dem Vater vertraut hat, ohne zu wissen, was vonstatten ging, als der ihm in vermeintlicher Großzügigkeit eine Wohnung schenkte.
Er sah sich mit seinem Vater im Park. Sein Vater schenkte ihm eine Wohnung am Fluss. Er sollte unterschreiben. Unterschreiben. Was hat er damals unterschrieben? Er weiß es nicht mehr. Er hätte alles unterschrieben für eine eigene Wohnung. Aber es war doch sein Vater. Ihm hatte er vertraut.
Claire Bayer lässt ihren Helden in Liebes- und Familiendingen manches durchmachen und einiges aushalten. Sie lotet seine und die Abgründe der Unternehmerfamilie sorgsam aus. Tobias Risto lernt, dass er weniger Rache üben sollte. Sein Therapeut hat ihm eingeschärft: Du musst lernen, deine Vergangenheit zu trösten. Dass Bayer ihre Hauptfigur auf ihren Reisen in die Vergangenheit und die Schauplätze ihrer Familiengeschichte ausgerechnet Lea Berners Sohn mit dem Engelsnamen Raphael zur Seite stellt, ist eine der versöhnlichen Wendungen der Geschichte, die sich vieler geläufiger Muster des Familien- und Enthüllungsromans bedient. Die Erzählung bleibt dabei trotz der Ernsthaftigkeit und der historischen Bürde des Stoffs durchaus eingängig und spannend. Ob es allerdings wirklich noch einen Handlungsstrang gebraucht hätte, in dem ein Freund von Tobias Risto aus der Geschichte des großväterlichen Rittmeisters ein Computerspiel machen will? Manchmal schießt die Autorin in ihrer Fabulierlust, in ihrem Wunsch, aktuelle Themen unterzubringen, über ihr Ziel hinaus. Es hätte einer engeren Verflechtung der Erzählstränge bedurft, um den Roman etwas weniger ausgefranst wirken zu lassen. Man merkt Revanche aber auf jeder Seite und in seiner Lust am ornamentalen Beschreiben an, mit welcher Hingabe sich Claire Beyer in ihre Figuren hineingedacht hat. Dass der Eifer der Autorin manchmal die Grenze zum Verplauderten überschreitet, man verzeiht es Revanche letztlich doch ganz gerne. Zu überraschend sind manche der Wendungen, zu lebhaft der Ton, so dass viele der Figuren, allen voran die Hauptfigur Tobias, am Ende einigen Eindruck hinterlassen. Es wird wieder einmal deutlich, wie familiäre Geheimnisse oft durch die Zeiten hindurch im Unbewussten folgender Generationen weiterwirken.
Revanche von Claire Beyer ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Das war das SWR 2 Lesenswertmagazin. Lest, das Jahresende ist nah, haben wir die Sendung heute genannt. Ich bin Alexander Wassner und die Bücher heute, die stammten von Claire Beyer, Hans-Josef Orthal, Phyllis Omido, Frank Jakubczyk und Johann-Peter Hebel. Und zum Schluss tun wir es einfach. Ja, genau, wir spielen einen Weihnachtssong. Einfach weil Weihnachten ist, ist jetzt aber nicht von Chilly Gonzales. Nein, der letzte Song, der ist von Kevin Morby und heißt Blue Christmas.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. I'll have a blue, 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 blue Christmas. I'll have a blue, 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 blue Christmas.